Abschnitt 1 Hörverstehen. Guten Tag. In diesem Prüfungsabschnitt hören Sie 3 Texte. Jeden Text hören Sie 2-mal. Während des Hörens lösen Sie die Aufgaben zum Text. Beachten Sie bei jedem Text das Piktogramm, damit Sie wissen, welchen Antwortbogen Sie benutzen sollen. Für den ersten und zweiten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Kreuz gekennzeichnet ist. Teil 1. Sie hören die erste Aufnahme. Dazu gibt es 7 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 1 bis 7. Jetzt hören Sie den Text.
Herr Leitner, wie sah Ihr persönlicher Weg zum Bergführer aus?
Ich bin immer schon in den Bergen gewesen. Von klein auf habe ich die hohen Berge Österreichs mit meinem Vater bestiegen. Irgendwann habe ich mit dem Klettern angefangen und war noch mehr in den Bergen unterwegs. Schließlich bin ich zur Bergrettung gekommen und habe dort mehrere Jahre gearbeitet. Dort wurde ich dann gefragt, wann machst du eigentlich die Bergführerausbildung? Du bist so viel in den Bergen und kennst dich überall aus, das wäre doch was für dich.
Ist Ihr Job die perfekte Verbindung von Leidenschaft und Beruf?
Wenn die Leidenschaft des Bergsteigens auch noch deine Berufung ist, dann ist der Beruf des Bergführers natürlich eine gute Sache. Viele machen die Bergführerausbildung jedoch aus einem anderen Grund. Sie nutzen die Ausbildung, um den letzten Schliff zum perfekten Alpinisten zu bekommen. Der Beruf hingegen interessiert sie dann gar nicht. Man kann sagen, dass von 20 bis 25 fertig ausgebildeten Bergführern etwa 5 übrig bleiben, die den Beruf auch wirklich ausüben.
Sie sind vermutlich als Bergführer extrem viel unterwegs und verbringen wenig Zeit zu Hause.
Das bringt die Arbeit mit sich. Wenn man älter wird, eine Beziehung oder eine Familie hat, versucht man, das Arbeitsfeld näher zur Heimat zu bringen. Wenn man ledig ist, ohne Haus und Familie, ist es egal, ob man wochenlang unterwegs ist. Wenn man sich jedoch einen gewissen Lebensstatus erarbeitet hat, will man natürlich auch mehr daheim sein. Trotzdem, ein paar Ausflüge müssen für mich sein. Ich kann nicht 365 Tage an einem Ort sein.
Winter oder Sommer? Was ist Ihr Favorit?
In beiden Jahreszeiten erlebt man alle Seiten des Bergsports und die Organisation von Touren und die Routenfindung sind identisch. Im Sommer gibt es jedoch klettertechnisch anspruchsvollere Passagen. Für mich ist der Sommer die einfachere Jahreszeit, um den Beruf auszuüben, weil das Gefahrenpotenzial der Lawinen nicht besteht. Trotzdem, der Winter ist auch toll. Gerade die Skitourencamps machen viel Spaß. Im Winter sollte es im besten Fall ein guter Mix aus Alpinausbildung, Skitouren und Freeriden sein.
Was macht für Sie die Faszination Skitourengehen aus?
Draußen sein, mit der Natur, sich der Naturgewalt, sprich Lawine, unterordnen. Außerdem beeindrucken mich diese faszinierenden Landschaftsbilder, die der Schnee in Verbindung mit Licht produziert. Im Winter entstehen durch den diffusen Lichteinfall ganz andere Konturen, eine ganz andere Landschaft. Man kann in der gemütlichen, erlebnisorientierten Art des Skitourengehens sehr viel Kraft in der Natur tanken und die Ruhe der Natur und des Winters genießen.
Was sind die Voraussetzungen für eine geführte Skitour?
Grundsätzlich kann jeder, der Skifahren kann und körperlich eine gewisse Fitness mitbringt, Skitouren machen. Der Knackpunkt, wo die Freude oft zum Leid wird, ist das skifahrerische Können. Wenn das nur mittelmäßig oder schlecht ist, macht es zum einen keinen Spaß mehr, zum anderen wird es auch gefährlich, da die Verletzungsgefahr steigt. Grundvoraussetzung ist daher ein gefestigter Kurzschwung, damit man die unterschiedlich schweren Schneebedingungen auch meistert.
Was reizt Sie am meisten an Ihrem Beruf und am Bergsteigen?
Das Genialste am Bergsteigen ist, dass man draußen in der Natur auf sich selbst reduziert wird. Der Berg ist kein Sportgerät. Da spielt es keine Rolle, welche Ausrüstung man hat und dass man technisch versiert ist. Die Natur ist so wunderbar, auch ohne Menschen. Das zu erleben ist einfach sensationell am Bergsteigen. Darüber hinaus ist Bergsteigen Lebensschule. Es entstehen Freundschaften fürs Leben und man hat Spaß miteinander. Das ist genial.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Herr Leitner, wie sah Ihr persönlicher Weg zum Bergführer aus?
Ich bin immer schon in den Bergen gewesen. Von klein auf habe ich die hohen Berge Österreichs mit meinem Vater bestiegen. Irgendwann habe ich mit dem Klettern angefangen und war noch mehr in den Bergen unterwegs. Schließlich bin ich zur Bergrettung gekommen und habe dort mehrere Jahre gearbeitet. Dort wurde ich dann gefragt, wann machst du eigentlich die Bergführerausbildung? Du bist so viel in den Bergen und kennst dich überall aus, das wäre doch was für dich.
Ist Ihr Job die perfekte Verbindung von Leidenschaft und Beruf?
Wenn die Leidenschaft des Bergsteigens auch noch deine Berufung ist, dann ist der Beruf des Bergführers natürlich eine gute Sache. Viele machen die Bergführerausbildung jedoch aus einem anderen Grund. Sie nutzen die Ausbildung, um den letzten Schliff zum perfekten Alpinisten zu bekommen. Der Beruf hingegen interessiert sie dann gar nicht. Man kann sagen, dass von 20 bis 25 fertig ausgebildeten Bergführern etwa 5 übrig bleiben, die den Beruf auch wirklich ausüben.
Sie sind vermutlich als Bergführer extrem viel unterwegs und verbringen wenig Zeit zu Hause.
Das bringt die Arbeit mit sich. Wenn man älter wird, eine Beziehung oder eine Familie hat, versucht man, das Arbeitsfeld näher zur Heimat zu bringen. Wenn man ledig ist, ohne Haus und Familie, ist es egal, ob man wochenlang unterwegs ist. Wenn man sich jedoch einen gewissen Lebensstatus erarbeitet hat, will man natürlich auch mehr daheim sein. Trotzdem, ein paar Ausflüge müssen für mich sein. Ich kann nicht 365 Tage an einem Ort sein.
Winter oder Sommer? Was ist Ihr Favorit?
In beiden Jahreszeiten erlebt man alle Seiten des Bergsports und die Organisation von Touren und die Routenfindung sind identisch. Im Sommer gibt es jedoch klettertechnisch anspruchsvollere Passagen. Für mich ist der Sommer die einfachere Jahreszeit, um den Beruf auszuüben, weil das Gefahrenpotenzial der Lawinen nicht besteht. Trotzdem, der Winter ist auch toll. Gerade die Skitourencamps machen viel Spaß. Im Winter sollte es im besten Fall ein guter Mix aus Alpinausbildung, Skitouren und Freeriden sein.
Was macht für Sie die Faszination Skitourengehen aus?
Draußen sein, mit der Natur, sich der Naturgewalt, sprich Lawine, unterordnen. Außerdem beeindrucken mich diese faszinierenden Landschaftsbilder, die der Schnee in Verbindung mit Licht produziert. Im Winter entstehen durch den diffusen Lichteinfall ganz andere Konturen, eine ganz andere Landschaft. Man kann in der gemütlichen, erlebnisorientierten Art des Skitourengehens sehr viel Kraft in der Natur tanken und die Ruhe der Natur und des Winters genießen.
Was sind die Voraussetzungen für eine geführte Skitour?
Grundsätzlich kann jeder, der Skifahren kann und körperlich eine gewisse Fitness mitbringt, Skitouren machen. Der Knackpunkt, wo die Freude oft zum Leid wird, ist das skifahrerische Können. Wenn das nur mittelmäßig oder schlecht ist, macht es zum einen keinen Spaß mehr, zum anderen wird es auch gefährlich, da die Verletzungsgefahr steigt. Grundvoraussetzung ist daher ein gefestigter Kurzschwung, damit man die unterschiedlich schweren Schneebedingungen auch meistert.
Was reizt Sie am meisten an Ihrem Beruf und am Bergsteigen?
Das Genialste am Bergsteigen ist, dass man draußen in der Natur auf sich selbst reduziert wird. Der Berg ist kein Sportgerät. Da spielt es keine Rolle, welche Ausrüstung man hat und dass man technisch versiert ist. Die Natur ist so wunderbar, auch ohne Menschen. Das zu erleben ist einfach sensationell am Bergsteigen. Darüber hinaus ist Bergsteigen Lebensschule. Es entstehen Freundschaften fürs Leben und man hat Spaß miteinander. Das ist genial.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Teil 2. Sie hören die zweite Aufnahme. Dazu gibt es 6 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 8 bis 13. Jetzt hören Sie den Text. Brauner Zucker enthält Mineralstoffe, Traubenzucker macht fit, Fruchtzucker schadet nicht und Honig ist gesünder als Zucker. Stimmt das wirklich? Vieles, was wir über Zucker zu wissen meinen, ist tatsächlich falsch. Zucker gehört nicht zu den Grundnahrungsmitteln. Der Mensch braucht überhaupt keinen zusätzlichen Zucker, um in Schwung zu kommen. Unser Gehirn und andere Organe benötigen zwar Glucose, auch Traubenzucker genannt, um gut funktionieren zu können. Aber die kann unser Körper aus vielen Nahrungsmitteln selbst produzieren, zum Beispiel aus Brot, Kartoffeln oder Getreide. Brauner Zucker sieht zwar natürlicher aus als weißer, aber das macht ihn noch lange nicht gesünder. Es gibt drei Arten von braunem Zucker: Vollzucker, Vollrohrzucker und Braunzucker. Bei Braunzucker handelt es sich um karamellisierten Zucker, der mit Sirup braun gefärbt wird. Vollzucker und Vollrohrzucker enthalten mehr Mineralstoffe, aber die Experten halten den Unterschied für so gering, dass er gesundheitlich keine Rolle spielt. Zucker heißt nicht immer Zucker, sondern auch zum Beispiel Glucose, Fructose, Laktose oder Saccharose. Es ist nicht immer einfach zu erkennen, ob ein Produkt tatsächlich Zucker enthält. Lebensmittelhersteller dürfen mehr als 60 verschiedene Bezeichnungen für Zucker auf der Packung angeben. Ist Honig gesünder als Zucker? Honig enthält Spuren von Vitaminen, Mineralstoffen und Enzymen, aber zu 80% besteht er aus Fruchtzucker, Traubenzucker und anderen Zuckerarten. Der Rest ist Wasser, weshalb Honig eigentlich nur eine übersättigte Zuckerlösung ist. Daher ist es falsch zu glauben, dass Honig wichtig für den täglichen Vitamin- oder Mineralstoffhaushalt ist. Es ist allerdings ein Mythos, dass Zucker dem Körper Kalzium raubt und damit die Knochen weich macht. Zwar braucht der Körper zum Verdauen von Zucker das Vitamin B1, dieses braucht er aber auch zum Verdauen von anderen Kohlenhydraten. Und bei einer ausgewogenen Ernährung nimmt der Mensch sowieso immer genügend Vitamin B1 zu sich. Es hieß lange, Fruchtzucker sei gesund. Heute ist bekannt, dass diese Annahme falsch war. Obst sollte dennoch Bestandteil der Ernährung bleiben, denn es enthält zahlreiche gesunde Inhaltsstoffe und Vitamine. Ist Traubenzucker gesund und macht er fit? Zwar steigert Traubenzucker die Konzentration und macht munter. Dieser Effekt ist aber nur von kurzer Dauer. Der Körper schüttet große Mengen Insulin aus, nachdem ihm Traubenzucker zugeführt wurde. Danach sinkt der kurzzeitig erhöhte Blutzuckerspiegel wieder drastisch ab. Und das bewirkt dann genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen wollte. Man fühlt sich schlapp. Besser sind die Kohlenhydrate, die die Vollkornprodukte enthalten. Sie werden langsam zu Traubenzucker umgewandelt und sorgen daher für einen konstanten Blutzuckerspiegel. Produkte, die als zuckerfrei bezeichnet werden, sind aber auch nicht wirklich frei von jeglichem Zucker. Denn außer unserem Haushaltszucker gibt es noch weitere Zuckerarten, wie zum Beispiel Milchzucker. Zuckerfreie Lebensmittel sind nur solche, die weniger als 0,5 Gramm pro 100 Gramm oder 100 Milliliter enthalten. Die Bezeichnung ohne Zuckerzusatz hingegen darf nur verwendet werden, wenn kein süßender Stoff zugesetzt wurde. Jetzt hören Sie den Text noch einmal. Brauner Zucker enthält Mineralstoffe, Traubenzucker macht fit, Fruchtzucker schadet nicht und Honig ist gesünder als Zucker. Stimmt das wirklich? Vieles, was wir über Zucker zu wissen meinen, ist tatsächlich falsch. Zucker gehört nicht zu den Grundnahrungsmitteln. Der Mensch braucht überhaupt keinen zusätzlichen Zucker, um in Schwung zu kommen. Unser Gehirn und andere Organe benötigen zwar Glucose, auch Traubenzucker genannt, um gut funktionieren zu können. Aber die kann unser Körper aus vielen Nahrungsmitteln selbst produzieren, zum Beispiel aus Brot, Kartoffeln oder Getreide. Brauner Zucker sieht zwar natürlicher aus als weißer, aber das macht ihn noch lange nicht gesünder. Es gibt drei Arten von braunem Zucker: Vollzucker, Vollrohrzucker und Braunzucker. Bei Braunzucker handelt es sich um karamellisierten Zucker, der mit Sirup braun gefärbt wird. Vollzucker und Vollrohrzucker enthalten mehr Mineralstoffe, aber die Experten halten den Unterschied für so gering, dass er gesundheitlich keine Rolle spielt. Zucker heißt nicht immer Zucker, sondern auch zum Beispiel Glucose, Fructose, Laktose oder Saccharose. Es ist nicht immer einfach zu erkennen, ob ein Produkt tatsächlich Zucker enthält. Lebensmittelhersteller dürfen mehr als 60 verschiedene Bezeichnungen für Zucker auf der Packung angeben. Ist Honig gesünder als Zucker? Honig enthält Spuren von Vitaminen, Mineralstoffen und Enzymen, aber zu 80% besteht er aus Fruchtzucker, Traubenzucker und anderen Zuckerarten. Der Rest ist Wasser, weshalb Honig eigentlich nur eine übersättigte Zuckerlösung ist. Daher ist es falsch zu glauben, dass Honig wichtig für den täglichen Vitamin- oder Mineralstoffhaushalt ist. Es ist allerdings ein Mythos, dass Zucker dem Körper Kalzium raubt und damit die Knochen weich macht. Zwar braucht der Körper zum Verdauen von Zucker das Vitamin B1, dieses braucht er aber auch zum Verdauen von anderen Kohlenhydraten. Und bei einer ausgewogenen Ernährung nimmt der Mensch sowieso immer genügend Vitamin B1 zu sich. Es hieß lange, Fruchtzucker sei gesund. Heute ist bekannt, dass diese Annahme falsch war. Obst sollte dennoch Bestandteil der Ernährung bleiben, denn es enthält zahlreiche gesunde Inhaltsstoffe und Vitamine. Ist Traubenzucker gesund und macht er fit? Zwar steigert Traubenzucker die Konzentration und macht munter. Dieser Effekt ist aber nur von kurzer Dauer. Der Körper schüttet große Mengen Insulin aus, nachdem ihm Traubenzucker zugeführt wurde. Danach sinkt der kurzzeitig erhöhte Blutzuckerspiegel wieder drastisch ab. Und das bewirkt dann genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen wollte. Man fühlt sich schlapp. Besser sind die Kohlenhydrate, die die Vollkornprodukte enthalten. Sie werden langsam zu Traubenzucker umgewandelt und sorgen daher für einen konstanten Blutzuckerspiegel. Produkte, die als zuckerfrei bezeichnet werden, sind aber auch nicht wirklich frei von jeglichem Zucker. Denn außer unserem Haushaltszucker gibt es noch weitere Zuckerarten, wie zum Beispiel Milchzucker. Zuckerfreie Lebensmittel sind nur solche, die weniger als 0,5 Gramm pro 100 Gramm oder 100 Milliliter enthalten. Die Bezeichnung ohne Zuckerzusatz hingegen darf nur verwendet werden, wenn kein süßender Stoff zugesetzt wurde. Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Für den dritten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Feder gekennzeichnet ist. Teil 3. Sie hören die dritte Aufnahme. In folgender Zusammenfassung fehlen die Wörter 14 bis 20. Ergänzen Sie immer nur ein Wort. Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm Feder. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie den zusammengefassten Text. Jetzt hören Sie den Text.
Arbeitnehmer verlieren mit der Zeit oft die Motivation im Job und müssen sich tagtäglich erneut überwinden, zur Arbeit zu gehen. Laut unserer Working-Life-Studie wird das Phänomen Work-Life-Balance immer mehr zu einem Drahtseilakt. Immer weniger Deutsche machen sich tagtäglich mit echter Freude auf den Weg ins Büro. Die Ursachen dafür können vielfältig sein. Doch eine Veränderung dieser Situation liegt in der Hand der Arbeitnehmer. Nur sie selbst können ihre Motivation wecken und Freude an der Arbeit wiedergewinnen. Ein Verlust der Freude an der Arbeit kann vielfältige Ursachen haben. Zum Beispiel die Belastungen durch stetig hohen Termindruck, häufige Kritik durch Vorgesetzte, unzufriedene Kunden, Disharmonien im Kollegenkreis, fehlende Aufstiegschancen, Unterforderung, Perfektionismus oder mangelnde Anerkennung der eigenen Leistungen. Wenn man erkennt, worauf der Verlust der Motivation zurückzuführen ist, werden Veränderungen für mehr Zufriedenheit im Job leichter fallen. Lediglich eine von Beginn an falsche Berufswahl führt auf Dauer zu Unzufriedenheit. Ist das der Fall, sollte man über eine Weiterbildung oder eine neue Ausbildung nachdenken. Ständige Unterforderung verursacht bei vielen Arbeitnehmern Unzufriedenheit im Job. Das kann sich auf die Arbeitsquantität, insbesondere aber auf die Arbeitsqualität beziehen und führt langfristig zu Langeweile und zu Freiraum für Grübeleien über die negative Situation. Eine wichtige Voraussetzung für Motivation und Zufriedenheit im Beruf ist das Streben nach Erfolg und einer stetigen Weiterentwicklung. Ein Job, der das nicht ermöglicht, wird zwangsläufig die Freude an der Arbeit nehmen. Ist man plötzlich demotiviert, obwohl man früher Freude an der Arbeit hatte, können kürzlich erfolgte Veränderungen dafür verantwortlich sein. Hat sich der Aufgabenbereich verändert oder stellt ein neuer Vorgesetzter andere Anforderungen, sollte man auch darüber mit dem Chef reden. Neben der Möglichkeit, um ein neues Arbeitsgebiet zu bitten, kann auch ein gut ausgearbeiteter Vorschlag zur Umstrukturierung den Chef überzeugen. Das Gefühl der Unzufriedenheit im Job kann man auch bekämpfen, indem man sich daran erinnert, warum man sich einmal für diesen Job entschieden hat. Im Berufsalltag geraten die Vorzüge manchmal in Vergessenheit. Bestehen die positiven Kriterien nach wie vor, sollte man sich darauf besinnen und man wird die Freude an der Arbeit zurückgewinnen. Überhöhte Ansprüche an die eigenen Leistungen führen auf Dauer zu Überforderung und Frustration. Jeder Arbeitnehmer sollte deshalb auch kleinere Erfolge wieder anerkennen und sich manchmal auch einen schlechten Tag erlauben. Denn niemand geht jeden Tag mit derselben Freude zur Arbeit.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Arbeitnehmer verlieren mit der Zeit oft die Motivation im Job und müssen sich tagtäglich erneut überwinden, zur Arbeit zu gehen. Laut unserer Working-Life-Studie wird das Phänomen Work-Life-Balance immer mehr zu einem Drahtseilakt. Immer weniger Deutsche machen sich tagtäglich mit echter Freude auf den Weg ins Büro. Die Ursachen dafür können vielfältig sein. Doch eine Veränderung dieser Situation liegt in der Hand der Arbeitnehmer. Nur sie selbst können ihre Motivation wecken und Freude an der Arbeit wiedergewinnen. Ein Verlust der Freude an der Arbeit kann vielfältige Ursachen haben. Zum Beispiel die Belastungen durch stetig hohen Termindruck, häufige Kritik durch Vorgesetzte, unzufriedene Kunden, Disharmonien im Kollegenkreis, fehlende Aufstiegschancen, Unterforderung, Perfektionismus oder mangelnde Anerkennung der eigenen Leistungen. Wenn man erkennt, worauf der Verlust der Motivation zurückzuführen ist, werden Veränderungen für mehr Zufriedenheit im Job leichter fallen. Lediglich eine von Beginn an falsche Berufswahl führt auf Dauer zu Unzufriedenheit. Ist das der Fall, sollte man über eine Weiterbildung oder eine neue Ausbildung nachdenken. Ständige Unterforderung verursacht bei vielen Arbeitnehmern Unzufriedenheit im Job. Das kann sich auf die Arbeitsquantität, insbesondere aber auf die Arbeitsqualität beziehen und führt langfristig zu Langeweile und zu Freiraum für Grübeleien über die negative Situation. Eine wichtige Voraussetzung für Motivation und Zufriedenheit im Beruf ist das Streben nach Erfolg und einer stetigen Weiterentwicklung. Ein Job, der das nicht ermöglicht, wird zwangsläufig die Freude an der Arbeit nehmen. Ist man plötzlich demotiviert, obwohl man früher Freude an der Arbeit hatte, können kürzlich erfolgte Veränderungen dafür verantwortlich sein. Hat sich der Aufgabenbereich verändert oder stellt ein neuer Vorgesetzter andere Anforderungen, sollte man auch darüber mit dem Chef reden. Neben der Möglichkeit, um ein neues Arbeitsgebiet zu bitten, kann auch ein gut ausgearbeiteter Vorschlag zur Umstrukturierung den Chef überzeugen. Das Gefühl der Unzufriedenheit im Job kann man auch bekämpfen, indem man sich daran erinnert, warum man sich einmal für diesen Job entschieden hat. Im Berufsalltag geraten die Vorzüge manchmal in Vergessenheit. Bestehen die positiven Kriterien nach wie vor, sollte man sich darauf besinnen und man wird die Freude an der Arbeit zurückgewinnen. Überhöhte Ansprüche an die eigenen Leistungen führen auf Dauer zu Überforderung und Frustration. Jeder Arbeitnehmer sollte deshalb auch kleinere Erfolge wieder anerkennen und sich manchmal auch einen schlechten Tag erlauben. Denn niemand geht jeden Tag mit derselben Freude zur Arbeit.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Beenden Sie bitte die Arbeit an diesem Prüfungsabschnitt. Arbeiten Sie bitte an den nächsten Prüfungsabschnitten.